Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen, Johannes 16. Und dann lesen wir Vers 7. Das ist bei den Abschiedsreden von Jesus, wo er seinen Jüngern sagt, dass er weggeht. Ich lese mal ab Vers 5, weil da sagt er das schon. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, so ist euer Herz voll Traurigkeit. Ist ja verständlich, sie haben mit Jesus zusammen gelebt und hören jetzt, er geht weg. Ist verständlich, dass sie da traurig sind. Und dann fährt Jesus fort. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Dass er zum Vater geht, dass wir ihn nicht mehr sehen. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt zu ihnen, es ist gut für euch, dass ich zum Vater gehe, weil dann kommt der Heilige Geist zu euch. Und in gewisser Weise ist das offensichtlich ein richtig großer Segen für uns. Und besser, als wenn Jesus sozusagen nach seiner Auferstehung immer noch da wäre. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Jesus ja einen menschlichen Körper hatte und dadurch auch wenigstens körperlich an einen Ort gebunden ist. Ich meine, er kann allgegenwärtig sein durch seinen Geist, aber der Körper kann immer nur an einem Ort sein. Und wir wissen ja auch, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Also es ist ja nicht so, dass Jesus einmal Mensch war und jetzt hat es der Menschsein abgelegt, sondern er war immer Gott und als er auf die Erde kam, war er immer noch Gott und gleichzeitig Mensch und er ist immer noch gleichzeitig Gott und Mensch. Er hat es nicht wieder abgelegt nach seiner Auferstehung, sondern er hat diesen menschlichen Körper, der wurde dann umgewandelt, aber er hat ihn ja auch behalten. Und heute möchte ich so anfangen mit diesem Thema, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aufbauen oder entwickeln. Jesus war das sehr wichtig, dass der Heilige Geist kommt. Er hat gesagt, wir brauchen den unbedingt und es ist gut für uns. Und für viele Christen ist so der Heilige Geist so ein bisschen das unbekannte Wesen. Man sieht schon allein, wenn man das apostolische Glaubensbekenntnis anschaut, das heißt jetzt erst, ich glaube an Gott den Vater, da wird einiges gesagt, dann ich glaube an Jesus Christus, da wird noch mehr gesagt, weil das ja die Basis ist, durch die wir mit Gott versöhnt wurden, was er alles für uns getan hat. Und dann heißt es nur, ich glaube an den Heiligen Geist und dann geht es gleich mit der Kirche weiter. So, wir haben das so ein bisschen verloren gehabt, wer der Heilige Geist ist. Und selbst bei den Charismatikern ist es teilweise so, dass man mehr so die Gaben des Heiligen Geistes sucht, dass man seine Kraft sucht, dass man irgendwie die Berührung sucht, aber irgendwie eher so als Person so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Wenn wir uns anschauen, 2. Korinther 13, Vers 13, steht eine sehr erstaunliche Aussage. Das ist ein Segensspruch, den er ganz am Ende des Briefes bringt. Und da schreibt Paulus, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Er betont hier vom dreieinigen Gott bestimmte Aspekte mit jeder Person. Und er betont es bei Jesus, die Gnade. Und ich meine, das ist ja auch einer der zentralen Aspekte. Durch Jesus sind wir begnadigt. Durch Jesus haben wir dieses Geschenk der Errettung bekommen. haben wir Vergebung der Sünden bekommen, sind wir gerecht gemacht worden. Und in unserer Beziehung zu Jesus steht so die Gnade auch an ganz zentraler Stelle. Und dann die Liebe Gottes. Das ist auch sehr interessant. Als Kinder Gottes, wenn wir an Gott denken, sollte eigentlich die Liebe immer im Mittelpunkt stehen, die Liebe unseres Vaters. Wir sind geliebte Kinder eines Gottes, der die Liebe ist, eines himmlischen Vaters, der sich nach seinen Kindern sehnt, der einen hohen Preis dafür bereit war zu zahlen, den höchsten, damit wir wieder mit ihm versöhnt werden. Also diese Vaterliebe Gottes. Und beim Heiligen Geist heißt es dann so die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und man könnte auch übersetzen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also der zentrale Aspekt oder ein zentraler Aspekt unserer Beziehung ist Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und letztendlich ist auch das, worauf Jesus so hingewiesen hat. Wenn Jesus sagt, es ist gut für uns, dass der Heilige Geist kommt, wenn er weg ist, dann kann man mal noch schauen, was er so weiter über den Heiligen Geist gesagt hat. In Johannes 14, Vers 16 und 17 hat er gesagt zu den Jüngern, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also sagt, wenn er zum Vater hochgegangen ist, wird er ihn bitten, dass er den Heiligen Geist schickt, und er nennt ihn einen anderen Beistand. Das Wort für Beistand könnte man auch als ein Fürsprecher, als einen Herbeigerufenen nehmen. Man könnte es auch ein bisschen sagen, so ein bisschen wie so ein Stellvertreter von Jesus. Und das Wort, was dabei anders steht, ist im Griechischen sehr interessant. Beim Griechischen gibt es zwei Worte für anders. Das eine heißt anders im Sinn von andersartig. Und das andere heißt anders, aber im Sinn von genauso. Also genauso, aber ein anderes. Also, wenn ich sage, ein anderes Auto als meins, ja, ich spiele jetzt keine Rolle, aber ich habe ein Skoda Rapid, dann könnte ich meinen, ein anderes Auto als meins ist ein Mercedes-Benz oder ein anderes Auto als meins ist ein anderes Skoda Rapid, der genauso formuliert ist. Und so ist das hier gemeint. Also praktisch, der Heilige Geist ist ein Stellvertreter oder ein Beistand, der genauso wie Jesus ist. Er ist genauso Gott, er ist genauso voller Liebe, er ist genauso interessiert, uns beizustehen, so wie Jesus seinen Jüngern beistand. Und manchmal haben wir das so ein bisschen vernachlässigt. Ja? Wir wissen viel über den Vater, wir wissen viel mit Jesus und wir beten viel zu Jesus, wir beten viel zum Vater. Und mit dem Heiligen Geist können wir manchmal nicht so viel anfangen. Jedenfalls konnte ich am Anfang nicht so viel anfangen. Ich habe immer bloß, weil ich mir dachte, ich will jetzt den Heiligen Geist jetzt nicht vernachlässigen, habe ich immer am Ende meiner Gebete dann immer dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist gedankt, damit keiner sich benachteiligt fühlt von den dreien. Das war einfach mir irgendwie wichtig, so von meinem Ding her, von meinem Hintergrund her, dass ich immer dachte, ich will nicht, dass irgendjemand sich benachteiligt fühlt. Aber Jesus bringt ein interessantes Bild für die Zeit, wo er jetzt im Himmel ist. In Lukas 19, wir müssen es gar nicht genauer anschauen, es geht bloß um dieses Bild. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und da schreibt er sprach nun ein Edelmann, zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und später schreibt er, und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte. Und das nimmt er wirklich als ein Bild für sich, jetzt wo er im Himmel ist. Also das Bild sozusagen, Jesus in ein fernes Land, wie damals der König, viele gehen davon aus, dass das eine Anspielung war auf den König, der damals herrschte, der für eine Zeit lang nach Rom gereist ist, als der andere vorherige König starb, um sich die Königswürde zu holen. Der war dann so ein, zwei Jahre weg, hat die Königswürde bekommen und kam dann wieder. Und Jesus ist auch in gewisser Weise weg. Er ist da durch den Heiligen Geist bei uns und wir haben Gemeinschaft mit ihm dadurch. Aber er ist im Himmel. Er ist nicht hier mit uns auf der Erde. Er ist in einem fernen Land. Ich möchte euch eine Stelle dazu vorlesen. Wir sehen das bei Stephanus. Der hat eine Vision bekommen, er hat den Himmel offen gesehen, als er vor dem Hohen Rat stand. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Also Stephanus aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Also er blickte hoch zum Himmel und dort war Jesus und der Vater. Die beiden waren im Himmel. Und der Heilige Geist, wo war der? Der war in Stephanus, der war auf der Erde, der war bei ihm. Und das ist so dieses Bild, das auch Jesus in diesem Gleichnis braucht und das so ein bisschen das darspielt, wie unsere Beziehung ist. Jesus ist im Himmel, es ist so, wie kann man vorstellen, ein Betrieb, wo der Chef verreist ist, irgendwo in Amerika ist und er hat einen Stellvertreter dagelassen, der das alles genauso gut kann wie er. Und wir benehmen uns manchmal so, dass wir den Stellvertreter völlig ignorieren und ständig beim Chef in Amerika anrufen. Und das Tragische dabei ist in gewisser Weise, der Heilige Geist ist auch unsere Verbindung zu Jesus. Durch ihn sind wir in Kontakt mit ihm. Ja, es ist so, wie wenn der Stellvertreter derjenige ist mit dem Telefon, mit dem wir den Chef erreichen. Und dann lassen wir uns von ihm das Telefon geben, um dem Chef zu sagen, er soll dem Stellvertreter sagen, er soll uns helfen. Oder solche Sachen. Und so gehen wir manchmal mit dem Heiligen Geist so um. Wir ignorieren ihn, der an unserer Seite ist, und wenden uns nur an das, obwohl ja der Heilige Geist auch wirklich uns gegeben ist und bestimmte Aufgaben bekommen hat. Ja. Manchmal nehmen wir das gar nicht so wahr, so dass wir eigentlich so Kontakt haben oder dass der Heilige Geist zu uns redet oder dass er das bewirkt und schieben das oder denken so, das war jetzt der Vater oder Jesus. Das ging schon im Alten Testament manchmal so los. Die hatten ja nicht so viel Wissen über den Heiligen Geist und über das Wesen Gottes. Paulus schreibt einmal, trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet. Und wenn du dann Jesaja aufschlägst, merkst du nicht, dass Jesaja irgendwie sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, sondern er sagt einfach, Gott hat mir gesagt. Und so diesen Unterschied haben die damals gar nicht so wahrgenommen. Sie hatten auch noch nicht diese Offenbarung davon. Aber daran können wir schon sehen, auch der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater, wie Jesus, genauso Jahwe wie der Vater und Jesus. Er ist genauso eine Person, das wissen wir auch, also das sage ich euch hoffentlich nichts Neues. Wir sehen das daran, dass in der Bibel beschrieben wird, dass der Heilige Geist einen Willen hat, dass er Gefühle hat, er kann betrübt werden, ja, dass er Dinge entscheidet. Wir sehen, dass er Gott ist. Denken wir an das von Hananias und Sapphira, wo sie Gott betrogen haben, indem sie einen Teil des Opfers zurückbehalten haben, ohne zu sagen, dass sie es zurückbehalten haben. Und wo Petrus dann sagt, ihr habt den Heiligen Geist betrogen und damit habt ihr nicht Menschen betrogen, sondern Gott. Also der Heilige Geist ist bei uns. Und wir sollen ihn auch kennen und wir sollen ihn auch unterscheiden können. Es ist manchmal etwas schwierig, das so in der Schrift so klar zu erkennen, weil das Herz des Heiligen Geistes schlägt dafür, Jesus und den Vater zu verherrlichen. Deswegen hat er nicht so viel von sich selbst da hineingeschrieben, aber wir können das immer wieder sehen, bei den Aposteln zum Beispiel, dass sie das unterscheiden konnten, wann der Heilige Geist und wann Jesus zu ihnen gesprochen hat. Das ist interessant, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 10 von Petrus, ja, da hat er diese Vision, wo dieses Tuch vom Himmel kommt mit lauter Tieren drinnen und wo dann eine Stimme sagt, nimm und iss, und er sagt, nein, ich esse nichts Unreines, und die Stimme dann sagt, was Gott rein gemacht hat, das halte du nicht für gemein. Und wenn wir uns das anschauen, Vers 11 und Vers 12, lese ich euch mal vor. Er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinernes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und er sagt, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also er identifiziert diese Stimme, die ja auch aus dem Himmel herabkommt, mit dem Herrn, mit Jesus. Und dann aber, Vers 19, nachdem diese Vision vorbei war, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Also zuerst redet in der Vision Jesus zu ihm und dann denkt er darüber nach. Und es kamen ja dann Leute, die vom Hauptmann Cornelius geschickt wurden, und dann spricht der Heilige Geist zu ihm. Und wenn er dann später das den Aposteln erzählt, den anderen, wo er sich rechtfertigen muss, warum er zu den Heiden gegangen ist, da macht er auch wieder diese Unterscheidung. Der Herr sprach zu ihm und danach hat der Heilige Geist gesagt, geh ohne Bedenken mit. Also er kennt offensichtlich, hat er da einen gewissen Unterschied erkannt in der Beziehung. Oder auch bei Paulus sehen wir das, Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Oder in Kapitel 16, 6 bis 7 beschreibt er das so, wie er vom Heiligen Geist gewährt wird, in bestimmte Gegenden zu gehen, und der Heilige Geist es gehindert hat, dass sie dann in die nächste Gegend gingen, sodass er immer geradeaus weitergezogen ist, bis dann er diese Vision bekam, nach Europa zu gehen. Also er hat das wahrgenommen und unterscheiden können, dass das der Heilige Geist war, der da zu ihm geredet hat. Aber andererseits wusste er auch, dass manchmal Jesus zu ihm gesprochen hat. Ja. Zum Beispiel, wo er verhaftet wurde, Apostelgeschichte 23, Vers 11. In der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus. Denn wie du in Jerusalem vor mir Zeugnis abgelegt hast, du sollst auch in Rom Zeugnis ablegen. Ich denke, das ist nicht nur eine literarische Unterscheidung, sondern das ist etwas, sie hatten eine solche Vertrautheit mit Gott, dass sie das unterscheiden konnten. Und ich denke, dass das auch für uns gut ist. Denkt man an das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, Vers 28. Das schreiben sie so, dass das Fazit, wie sie zum Ergebnis kamen, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, und so weiter und so fort. Also sie haben mit dem Heiligen Geist offensichtlich sich ausgetauscht. Sie konnten diesen Austausch, diese Beziehung leben, das deutet schon auf diese Gemeinschaft hin, ja. Wenn du sagst, es hat, ja, Person X und mir gut gefallen, das so und so zu machen, dann musst du dich vorher mit dieser Person ausgetauscht haben, was euch wirklich gut gefällt. Ansonsten kannst du das so nicht schreiben. Also es gibt da offensichtlich ein Geheimnis, wirklich in dieser Beziehung zu Gott. Und wir sollen da auch wachsen hinein und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist auch, ja, entwickeln, ihn besser kennenlernen, dass wir auch das wahrnehmen, dass er bestimmte Aufgaben hat und dass wir ihm da auch wirklich diesen Raum geben und ihn da auch suchen und nicht so, denkt an dieses Bild, den Chef im fernen Land immer den Chef anrufen, dass er dem Stellvertreter, der vor dir sagt, er soll mir bitte in dem Bereich helfen, sondern wir dürfen uns da auch direkt dran wenden. Und lasst uns nochmal zum Apostelgeschichte 13, Vers 2 zurückkommen. Da kann man nämlich noch was dran erkennen. Da sprach der Heilige Geist ja, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, als sie gefastet und gebetet haben. Und in Vers 4 steht nun, diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen hinab. Also der Heilige Geist hat sie berufen in die Arbeit, sozusagen könnte man sagen, ins Erntefeld und hat sie ausgesandt. Und er sagt auch zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe und vor allem ausgesandt vom Heiligen Geist. Das ist deswegen wichtig, weil manchmal Leute auf die Idee kamen, man dürfte nicht den Heiligen Geist ansprechen, weil es angeblich keinen biblischen Beleg gibt. Was ein bisschen spitzfindig ist, weil wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, es wäre seltsame Gemeinschaft, wenn du nicht mit demjenigen redest, mit dem du Gemeinschaft hast. Aber in Lukas 10, Vers 2 sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich habe mich lange Zeit immer gefragt, was dieser besondere Ausdruck Herr der Ernte bedeutet. Ich dachte zuerst immer, Jesus ist der Herr der Ernte und es wäre nur so ein Ausdruck sozusagen, bitte doch mich, dass ich Leute aussende, weil er sie ja vorher auch ausgesandt hat. Oder vielleicht der Vater. Aber wenn du dir das anschaust in Apostelgeschichte 13, dann muss der Heilige Geist der Herr der Ernte sein. Und er ist ja auch der, der uns Kraft gibt, Zeuge zu sein. Er ist derjenige, der uns beruft und der offensichtlich uns auch aussendet in die Ernte. Und wenn Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, dann heißt das offensichtlich, wir dürfen auch den Heiligen Geist bitten und zu ihm reden. Und auch im Hesekiel sehen wir das, Kapitel 37, Vers 9, wo Hesekiel aufgefordert wird, in dieser Vision von den Totengebeinen zum Geist zu sprechen. Manche Bibeln übersetzen das mit Odem an der Stelle, aber im Hebräischen steht der Ruach, was ja auch das Wort für den Geist Gottes ist. Also wir dürfen auch natürlich zum Heiligen Geist reden. Und die Frage ist jetzt für uns, wir sehen, wir sollen Gemeinschaft im Heiligen Geist haben. Vielleicht noch kurz in Philipper 2, Vers 1 steht das auch nochmal, dass wir aufgefordert werden, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Gibt es nun bei euch Ermutigung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft mit dem Geist, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid und so weiter und so fort. Also es gibt eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und wir sollen die auch pflegen. Also wie kann ich jetzt diese Gemeinschaft mit ihm entwickeln? Wie kann ich ihn kennenlernen? Was möchte er? Was tut er? Wie soll das ausschauen? Das Erste, was ich sagen will, man muss keine Angst haben, dass wenn man sich aufmacht, den Heiligen Geist zu entdecken, irgendwie, dass Jesus in den Hintergrund käme. Weil das, was der Heilige Geist macht, was auf seinem Herzen ist, ist immer, Jesus und den Vater zu verherrlichen. Das hat Jesus selber gesagt, Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Also Jesus sagt, der Heilige Geist wird immer mich verherrlichen, weil er immer von mir nimmt und an euch weiterreicht. Das heißt allerdings nicht, dass der Heilige Geist keine eigenen Entscheidungen treffen könnte oder dass er irgendwie nur so ein jemand ist, der einfach Dinge sozusagen ohne drüber nachzudenken oder eigene Entscheidungen zu treffen weiter reicht, sondern das beschreibt so diese Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Auch Jesus hat ja auch gesagt, er redet nur, was er vom Vater gehört hat und er tut nur, was er den Vater hat tun sehen. Das ist so diese freiwillige Abhängigkeit, sich leiten zu lassen, sich führen zu lassen, die auch beim dreieinigen Gott zu erkennen ist. Und auch in der anderen Richtung, wo er dann sagt, alles, was der Vater hat, ist mein. Jesus hat nur das weitergegeben, was er vom Vater gehört hat. Er hat nur getan, was er den Vater hat tun sehen. Aber andererseits hat er wieder gesagt, alles, was der Vater hat, ist auch mein. Also diese Gemeinschaft wird auch sehr schön ausgedrückt. Also der Heilige Geist wird letztendlich immer Jesus verherrlichen. Und das ist auch etwas, was ich erlebt habe, als ich so tiefer in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist eingetaucht bin, als ich ihn gesucht habe, als ich das erlebt habe, wovon ich noch erzählen will, habe ich erstmal das erlebt, dass ich ihn mehr kennengelernt habe, dass ich ihn schätzen und lieben gelernt habe, wirklich eine, wie in einer Beziehung auch. Aber kurze Zeit drauf habe ich das so erlebt, wie er mir ganz neu den Vater groß gemacht und offenbart hat. Und wie ich mich viel, viel intensiver noch in den Vater verliebt habe, viel mehr als jemals zuvor. Sodass sozusagen für eine Zeit lang es fast so war, wie wenn Jesus und der Heilige Geist unwichtig waren und ich so diese Beziehung zum Vater so im Vordergrund stand. Einfach, weil der Heilige Geist mir mehr vom Vater offenbart hat. Und das Interessante war, kurze Zeit später dann hat er mir noch mehr von Jesus offenbart und plötzlich war das so, wie wenn Jesus so im Zentrum ist und ich so neue Liebe zu ihm bekomme, dass er fast im Zentrum stand. Also er fängt an, uns auch dann mehr den Vater, mehr Jesus zu offenbaren, dass wir auch uns noch viel, viel tiefer in sie verlieben und sie noch viel, viel tiefer kennenlernen. Und wenn wir in diese Gemeinschaft im Heiligen Geist hineinkommen wollen, dann gibt es so ein paar Dinge, die uns da helfen. Ja, wenn wir anfangen zu verstehen, was seine Aufgaben sind und wofür er eigentlich in erster Linie zuständig ist und das wertschätzen und das uns da in diesen Aufgaben wirklich an ihn wenden, dann können wir tief in diese Gemeinschaft hineinwachsen. Was uns auch hilft, ist, wenn wir erkennen, wie er bisher schon bei mir am Wirken war. Das wollen wir uns jetzt noch anschauen heute. Und dann auch verstehen, was Gemeinschaft wirklich bedeutet. Weil das Wort, was da für Gemeinschaft beschrieben wird in der Bibel, das griechische Wort Koinonia, hat bestimmte Bedeutungsaspekte, die wir auch hier sehen können. Aber wir fangen mal an, wir betrachten uns das, was der Heilige Geist grundsätzlich tut mit uns Menschen. Und schaut es euch einfach mal an unter dem Aspekt, dass er zurückblickt und euch erinnert, wie ihr ihm da schon begegnet seid, sodass ihr das merkt auch. Er stand dahinter, ohne dass ihr das groß wahrgenommen habt. Ich habe das am Anfang auch nicht wahrgenommen. Das Erste, was der Heilige Geist macht, also man kann so sagen, er macht drei Dinge. Er wirkt an den Unerretteten in der ganzen Welt, an den Menschen. Er bewirkt die neue Geburt und er wirkt auch durch die Taufe im Heiligen Geist und dann natürlich in dieser Gemeinschaft, die sich entwickelt und dieses gemeinsame Reich Gottes bauen, in dieser Partnerschaft mit ihm. Schauen wir uns Johannes 16, Vers 8 bis 11 an. Das ist, was der Heilige Geist die ganze Zeit versucht, bei jedem Menschen zu bewirken. Da sagt Jesus vom Heiligen Geist, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Heilige Geist ist die ganze Zeit am Wirken und versucht, jeden Menschen, der sich dafür öffnet, zu überführen. Wovon? Einerseits, dass er ein Sünder ist, dass er nicht den Maßstab Gottes erfüllt, dass er von Gott getrennt ist, dann von der Gerechtigkeit, dass Jesus sozusagen uns den Weg frei gemacht hat, dass er für uns gestorben ist, dass er zum Vater gegangen ist, dass wir zu ihm kommen können und vom Gericht, ja, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, also er überführt auch die Menschen und sagt, wenn wir nicht diese Errettung annehmen, dann sind wir schon gerichtet, dann sind wir schon auf dem Weg ins Verderben mit dem Fürsten dieser Welt, dem wir angehören. Und so ist er schon am Ziehen und am Wirken. Und ich habe das so bei mir gemerkt und ich denke, ihr könnt Ähnliches euch vielleicht entsinnen, als ich damals in einem Gottesdienst war, wo ich mich dann bekehrt habe. Während der Predigt habe ich das schon gemerkt, dass irgendwas anders war. Ich kann das bis heute nicht so genau beschreiben, aber irgendwie hat es mich angerührt, angesprochen. Und dann, wie ich versehentlich, bei mir war es ja so, ich bin versehentlich aufgestanden, habe nicht richtig zugehört, kann man so sagen. Und dann war es so ein Lebensübergabegebet. Und dann habe ich überlegt, was habe ich denn Schlimmes verbrochen? Weil ich dachte, jetzt fragen mich alle, warum ich es nötig habe, mich zu bekehren. Ich dachte damals, es müssen sich nur Verbrecher bekehren oder ganz schlimme Menschen. Und es war mir peinlich zu sagen, ich habe nicht zugehört. Dann dachte ich, ich überlege jetzt irgendwas, was halbwegs plausibel ist. Und in dem Moment, letztendlich hat mich der Heilige Geist wirklich überführt und hat mir Dinge gezeigt in meinem Leben, die nicht in Ordnung waren und wo ich wusste, die kann ich nicht alleine lösen. Es war damals so, dass ich so mich dem Hass verschrieben hatte. Das war so das Erste, wo ich wirklich so das, wo der Heilige Geist wirklich an mir ganz eindeutig gewirkt hat. Ich wusste nicht, dass es der Heilige Geist ist, aber ich habe das so gemerkt, weil diese Erinnerung und diese Gedanken, die da in mir kamen, das war nicht von mir. Und wenn du an deine Errettung zurückdenkst, wenn du an das zurückdenkst, wie dir das klar wurde, dass du Jesus brauchst, da merkst du, da hast du das erste Mal sozusagen bewusst diese Stimme des Heiligen Geistes wahrgenommen, ohne zu wissen, was er es ist wahrscheinlich. Und er hat es dann auch gemacht, nachdem ich schon mein Leben Jesus übergeben habe. Die ersten Monate danach hat er dann angefangen, auch all die Dinge aufzudecken, die in meinem Leben nicht in Ordnung waren. Ich habe immer wieder mich praktisch überführt und mir Dinge ins Bewusstsein gerufen, dass ich all das schön ablegen konnte und wirklich frei werden konnte. Nicht so sehr, weil ich es erst bekennen musste, damit es mir vergeben wurde, sondern damit ich einfach in Gottes Maßstab hineintrete und mit ihm leben kann und diese Dinge ablegen kann. Und vielleicht als kleiner Hinweis, das Schöne ist, dasselbe wirkt der Heilige Geist übrigens auch, wenn du anderen von Jesus erzählst. Du darfst darauf vertrauen, wenn du Leuten von Jesus erzählst, wenn du das Wort austeilst, dass er sozusagen dieses Wort nimmt, dass er diese Gelegenheit nimmt und versucht, die Leute zu überführen und zu überzeugen von Jesus, zu überführen von ihrer Sünde, ihnen zu zeigen, sie brauchen wirklich Jesus. Und Jesus hat es so beschrieben, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt, Zeugen zu sein. Also er ist mit seiner Kraft da, jedes Mal, dass wenn du anderen von Jesus erzählst, um ihnen wirklich Jesus zu offenbaren, um ihnen ihre Verlorenheit zu zeigen, ihre Getrenntheit von Gott und ihnen zu zeigen, dass sie Jesus brauchen. Also natürlich nur bei denen, die noch nicht bekehrt sind. Das ist so das erste Wirken. Das zweite Wirken, was wir alle schon erlebt haben hier, ist, er bewirkt die neue Geburt. Das wird ja in Johannes 3 ganz klar gezeigt, aber auch in den Briefen kommt das immer wieder vor, dass wir durch den Heiligen Geist von Neuem geboren sind. Jesus hat es so gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und in Vers 8 zum Schluss sagt er nochmal, Vers 6 fängt er schon an und sagt dann, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also ein Mensch bringt einen Mensch auf die Welt. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und dann so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also wir sind als Kinder Gottes aus dem Heiligen Geist heraus geboren. Der Heilige Geist und das Wort zusammen haben dieses neue Leben in uns hervorgebracht. Also das ist auch etwas, was der Heilige Geist gewirkt hat, wo wir sein Wirken in unserem Leben schon erlebt haben. Und er kommt nicht nur mit, dass er uns neu macht, sondern er kommt dann auch sofort und mit der Liebe des Vaters und gießt sie aus in uns. Im Römerbrief wird das mehrmals erwähnt, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also die Liebe unseres himmlischen Vaters hat der Heilige Geist sozusagen genommen und in uns hinein gegossen, in uns hinein ausgegossen. Ich habe das ein paar Wochen nach meiner Bekehrung erlebt, wie ich so im Bett lag und wie ich gebetet habe und wie dann so, wie wenn sich der Himmel auftut und die Liebe Gottes auf mich herabfloss und all der Hass und die Verletzung aus mir herausfloss und wie das so heftig war. Und letztendlich war der Heilige Geist derjenige, der diese Liebe ausgegossen hat. Die Liebe kam vom Vater, aber er hat sie genommen und in mich hineinfließen lassen. Und wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnert, der Heilige Geist hat dieses Verlangen in seinem Herzen, uns mit Liebe, mit Ehre, mit Wertschätzung zu füllen, damit wir nicht länger in der Welt das suchen, damit wir nicht länger davon uns abhängig machen, von dem, was die Welt uns gibt, damit wir frei werden davon. In Römer 15, Vers 30 steht das: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen. Also der Heilige Geist hat auch Liebe für uns und gießt diese Liebe aus. Ja, Jakobus 4, Vers 5, worüber wir das letzte Mal geredet haben, steht das auch: Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, den Gott in uns wohnen ließ. Oder wie es Luther in der alten Übersetzung gesagt hat, der Geist, den Gott in uns wohnen ließ, begehrt und eifert. Er begehrt und eifert um uns. Und, das sehen wir das nächste Mal, Teil dieser Gemeinschaft vom Heiligen Geist ist auch, dass er sozusagen die guten Gaben von Gott vermittelt. Dass er die Liebe, die Freude, den Frieden Gottes in uns zu uns fließen lässt, zu uns bringen lässt. Dieses Wort Gemeinschaft hat auch diesen Aspekt von Vermittlung, von Transport, von Übermittlung. Also auch in deiner Bekehrung hast du und war der Heilige Geist am Wirken und hast du ihn wahrgenommen, ohne wahrscheinlich zu wissen, dass er es war. Weil natürlich stand Jesus im Mittelpunkt. Er hat dich errettet, er starb für dich. Durch ihn bist du zum Kind Gottes geworden und dann wurde dieser Vater wichtig, weil er ist derjenige, zu dem du jetzt eine Beziehung hast als Vater, eine liebevolle Beziehung. Es ist nicht mehr der ferne Gott, vor dem man Angst hat, sondern er ist der Vater, zu dem man gerne kommt. Und dann, wenn du weiter mit Jesus vorangehst, kommt dieser Moment, wo du auch im Heiligen Geist getauft wirst oder im Heiligen Geist getauft wirst. Und das ist übrigens etwas, was Jesus macht. Das vergessen wir manchmal so. Das steht aber ganz eindeutig in der Bibel, zum Beispiel Johannes 1, Vers 32. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Da spricht er von der Taufe von Jesus. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, in Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist, der im Heiligen Geist tauft. Also Jesus ist derjenige, der sozusagen uns im Heiligen Geist tauft. Wenn wir von neuem geboren werden, dann werden wir eine neue Schöpfung. Unser Geist wird von neuem geboren. Der Heilige Geist wohnt in unserem Geist. Aber da soll noch mehr kommen. Wir sollen als in unserem ganzen Wesen untergetaucht werden im Heiligen Geist. Er möchte auch unseren Verstand überfluten, er möchte unsere Gefühle füllen, er möchte unseren Willen füllen, er möchte unseren Körper füllen, er möchte uns total durchströmen. Und Jesus hat das mehrmals mit einem sehr interessanten Bild ausgedrückt. Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das Interessante ist, er sagt hier: Wenn ich an ihn glaube, dann werden aus meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Also es geht um die, die bereits glauben. Die sollen den Heiligen Geist empfangen und aus deren Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und um das Bild besser zu verstehen, schauen wir uns noch Johannes 4, Vers 14 an. Da spricht er über dasselbe. Das sagt er zu der Frau an dem Brunnen: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und das ist so ein Bild für diese Taufe im Heiligen Geist. Die Errettung ist, wir trinken von Jesus. Unser Durst ist gelöscht. Ja, das neue Leben ist uns, der Heilige Geist, das Bild für das Wasser ist in uns. Aber dann empfangen wir nochmal den Heiligen Geist in dieser Fülle, dass dieses Wasser, was in uns ist, völlig uns erfüllt und aus unserem Leib, aus unserer Mitte, aus unserem Bauchraum, das ist dieses Wort, was das so aus dem Griechischen das ist, herausquillt und herausfließt. Jesus hat gesagt, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Das können nur die Kinder Gottes. Und er hat gesagt, wenn wir den Vater bitten, wird er uns nicht einen Stein geben, sondern wirklich den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also der Vater gibt den Heiligen Geist seinen Kindern, die Welt kann ihn in dem Sinn nicht empfangen. Und wir haben einmal getrunken, wir wurden einmal errettet und jetzt ist er, der Heilige Geist, immer in uns. Er ist diese Quelle, die aus uns herausfließt. Und das ist so wichtig, sich auch dieses Bild immer wieder zu verinnerlichen. Es gibt so verschiedene Methoden oder Dinge, die Leute manchmal so tun, dass sie sagen, ich will noch mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann so meinen, so, sie werden so zum Beispiel so Atemübungen, wo sie einatmen und meinen, ich atme jetzt den Heiligen Geist ein. Oder andere Dinge, oder dass wir sagen, komm Heiliger Geist, so nach dem Motto, wie wenn er außerhalb wäre und jetzt kommen müsste und uns erfüllen müsste. Aber das Bild ist ganz andersrum. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und er füllt uns immer von innen heraus auf. Das Bild ist so, wie wenn unser Leib ein Körper ist und der Heilige Geist ist sozusagen der Wasserhahn in unserem Körper, der aufgedreht wird und den ganzen Körper erfüllt und dann aus uns herausfließt. Und das kann uns manchmal befreien. So, ich muss nicht irgendwo hinrennen, ich muss nicht irgendwie darum bitten und betteln, dass er jetzt kommt und irgendwo herkommt und mich erfüllt, sondern ich darf wirklich in diesem Bewusstsein, der Heilige Geist wohnt in mir und er will durch mich strömen und aus mir rausfließen, ihn immer wieder einladen und sagen, wenn ich sage, Heiliger Geist, erfüll mich neu, dann heißt das praktisch, der Heilige Geist, der schon in mir ist, soll mich wieder ganz und gar jeden Bereich meines Inneren, meines Lebens, meines Denkens, meines Fühlens ganz neu überfluten und mich durchströmen, sodass er dann auch aus mir wieder herausfließen kann. Und eine der Dinge, die da auch dabei sind, zum Beispiel, ist ja zum Beispiel das Sprachengebet. Wenn du in Sprachen betest, dann sprichst du die Worte aus, die dir der Heilige Geist in dem Moment gibt. Das fördert auch diese Sensibilität für ihn. Ja, wir sprechen im Glauben los, aber wenn wir viel in Sprachen beten, sagt die Bibel einerseits, wir werden aufgebaut, wir werden auch mehr sensibel für die Gaben des Geistes, aber wir werden auch sensibel für den Heiligen Geist. Weil er gibt uns in dem Moment die Worte. Und das kann uns helfen. Und wenn du so zurückschaust, dann merkst du, dass du schon einiges erlebt, wo der Heilige Geist einfach in deinem Leben aktiv war. Was du gar nicht so ihm so bewusst wahrscheinlich zugerechnet hast. Und es soll uns einfach ermutigen zu sagen, okay, Heiliger Geist, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte sehen, was sind deine Aufgaben. Ja, Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird uns leiten, er wird uns lehren, er wird uns an das Wort erinnern, er wird uns offenbaren, was uns von Gott geschenkt ist. Er will uns Gaben geben, wir haben gehört, er will uns auch berufen, in unsere Berufung hineinführen. Und dass wir, er möchte auch Gemeinschaft mit uns haben, er möchte die Liebe Gottes in uns ausgießen, er möchte uns ehren, er möchte wirklich diese Wertschätzung Gottes uns vermitteln. Und hier möchte ich einen Cut für heute machen. Ich möchte euch ermutigen, wirklich mal euch Zeit zu nehmen und zu sagen, das nächste Mal, wenn ihr zum Beispiel in der Bibel lest, zu sagen, Heiliger Geist, du bist da, um mich zu lehren. Und ich bitte dich, lehre du mich jetzt, während ich das lese. Oder dass wir sagen, Heiliger Geist, ich möchte dich mehr kennenlernen. Du bist ja von Jesus als Stellvertreter gesandt und ich möchte mir verstehen, was du tust und wie du in meinem Leben wirken willst. Gut, ich möchte euch ein bisschen herausfordern und euch ermutigen, wirklich den Heiligen Geist das zu sagen und zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte dich nicht nur als Kraft oder deine Gaben haben, sondern ich möchte dich als Person kennenlernen. Und ich werde einfach das als ein Gebet ausdrücken und wer möchte, kann das einfach innerlich sich eins machen und zu sagen, ja, ich möchte das auch. Jesus, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, als du in den Himmel gegangen bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du in mir lebst. Und ich möchte dich nicht länger in der Weise ignorieren, dass ich nur deine Gaben und deine Kräfte suche, dass ich nur die Geschenke suche, sondern ich möchte dich auch als Person besser kennenlernen. Ich möchte wirklich in diese Gemeinschaft hineinkommen. Ich möchte verstehen, welche Aufgaben du hast. Und ich möchte das Lernen, mit dir zusammenzuarbeiten, so wie ich es in der Apostelgeschichte sehe, wie das die ersten Christen gemacht haben, so wie ich es in den Briefen lese, so wie es Jesus gesagt hat, dass du der Stellvertreter für ihn bist. Dass du das für mich sein willst, was Jesus, als er auf der Erde war, für die Jünger war. Dass du derjenige für mich sein sollst, zu dem ich gehe, wenn ich Rat brauche, ja, der mir an zur Seite steht, der mich leitet, der mich lehrt. Und ich bitte dich, dass du mich das mehr begreifen lässt und dass du mich hineinführst in diese Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir auch dafür, dass ich wissen darf, dass dadurch letzten Endes mir Jesus und der Vater noch größer und noch wertvoller und noch wichtiger werden, weil es dir am Herzen liegt, Jesus und den Vater groß zu machen. Und je mehr ich dich kennenlerne, umso mehr wirst du mir den Vater und Jesus groß machen. Und dafür danke ich dir, Herr. Und so sage ich, Heiliger Geist, sei willkommen. Ich lade dich ein, dass du mich tiefer hineinführst in die Gemeinschaft mit dir, dass du mich erkennen lässt, was du wirken willst in meinem Leben und wozu du da bist. Amen.